Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Seit 1989 gab es in China öffentliche Proteste wie diese nicht mehr. Über die Lage im Land möchte ich mit dem Direktor des Mörix-Instituts sprechen, mit Mikko Huhtari. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Huhtari, ist es denn alleine die Null-Covid-Strategie, die jetzt zu diesen Protesten führt, oder ist da mehr aufgelaufen?
Das ist eine schwelende Unzufriedenheit, die sich im Wesentlichen aus dieser Zero-Covid-Politik speist und natürlich den Einschränkungen, die für große Teile der Bevölkerung über mehrere Monate, Jahre jetzt erlitten worden sind. Natürlich gibt es auch da wieder Anlässe, spezielle, jetzt gerade ganz konkret, dass in Urumqi, einem Teil einer Stadt, die in Xinjiang liegt, dort auch es zu Todesfällen gekommen ist anhand von Feuer, das ausgebrochen ist und dann eben die Covid-Politik dazu führt, dass so etwas nicht richtig bekämpft werden kann. Zugrunde liegt eine tiefe Unzufriedenheit mit dieser Lage und da speisen verschiedene Faktoren mit rein. Letztlich geht es darum, dass die Bevölkerung wieder zurück zu einer Normalität möchte.
Diese schwelende Unzufriedenheit, die wird ja zu offenem Protest, genau zu einem Zeitpunkt, nachdem Chinas starker Mann Xi Jinping seine Macht ja strukturell gefestigt hat nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei. Gibt es auch da einen Zusammenhang oder ist das zu abstrakt?
Ich halte es erstmal für zu abstrakt. Das sind konkrete lokale Anlässe. Das verbindet sich mittlerweile über Provinzen und auch Gesellschaftsgruppen hinweg. Aber im Kern steht weiterhin erstmal die Frage, wie kommen wir aus unseren Compounds, wie kommen wir uns aus unseren Wohnblöcken wieder raus und letztlich die Sorge vor einem sehr schweren Winter, weil die Fälle sich dramatisch vermehrt haben für chinesische Verhältnisse und jetzt die große Sorge im Raum steht, dass es wieder zu harschen Einschränkungen kommt.
Wie überhaupt ist im Kern, also ganz grundsätzlich gefragt, Chinas Null-Covid-Strategie begründet? Es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben, auch wenn man nicht den Plan hatte, den Westen zu kopieren, hätte es ja auch andere Möglichkeiten des Umgangs mit der Pandemie gegeben. Also wo im Kern sehen Sie den Ursprung für diese sehr strikte Art der Pandemiebekämpfung?
Nun, da geht es erstmal darum, dass das Gesundheitssystem in China nicht vorbereitet ist in der gleichen Form. Da können Sie auf harte Fakten schauen. Die Intensive Care Units, die Intensivbetten, die zur Verfügung stehen, die sind in China schlicht und einfach deutlich weniger zur Verfügung. Sie haben eine schlechtere Vaccination-Impfrate, insbesondere unter den Älteren. Also es gibt sozusagen harte medizinische oder gesundheitspolitische Gründe, die da eine Rolle spielen. Gleichzeitig darf man nicht unterschätzen, dass sich eben der Führer, Partei- und Staatschef Xi Jinping, mit dieser Politik aufs Engste verknüpft hat selbst und damit sozusagen richtig liegen muss. Und die Einschränkungen, die da für die Einzelnen jetzt getroffen werden, werden motiviert auch über den Wettkampf der Systeme, über den Wettstreit mit anderen. Also es ist eine Gemengelage, die sich nicht leicht auflösen lässt. Im Moment geht es darum, tatsächlich diese Politik zu rekalibrieren. Das wurde angekündigt, aber jetzt läuft die Führung in Peking wie alle anderen Regierungen auch in den letzten Jahren in schwere Zielkonflikte rein und weiß nicht genau, wie sie diese auflösen soll.
Gab es irgendwann für die chinesische Regierung so einen Punkt of no return in der Strategie, in der Covid-Strategie? Also hat man einfach den Moment verpasst, wo man hätte noch umsteuern können?
Es war lange politisch geboten, über das letzte Jahr fast, kann man sagen, daran nichts jetzt groß zu ändern. Da stand dieser Parteikongress natürlich im Weg. Da standen die Notwendigkeit, politische Stabilität um jeden Preis zu haben. Insofern hat sich diese Krise, die jetzt im Winter droht und schon akut ist, hat sich sozusagen aufgestaut. Die Politik hat gewartet und geht jetzt in dieses Experiment rein, ohne wirklich gute Karten zu haben.
Im Westen hat man ja oft den Eindruck, als seien alle politischen Ereignisse im Land so gesteuert von Peking, dass es solche Überraschungen, wie das zivile Proteste sind, gar nicht geben könnte. Das ist ein falscher Eindruck?
Das ist ein falscher Eindruck. Aber es ist auch ein, ich sage das etwas flapsig, ein Wochenendphänomen jetzt an der Stelle. Tatsächlich arbeiten Zensoren beispielsweise offensichtlich weniger aktiv in China über das Wochenende. Und insofern können solche Dinge dann auch mal für einige Stunden und Tage vor sich hinschwelen. Es ist so, dass die Führung die Kapazität hat, weitreichend jetzt durch Polizeimaßnahmen, durch weitere verschärfte Kontrolle des Internets, das weitgehend zu blockieren. Allumfassend, das ist vielleicht der Trost hier, kann auch ein zutiefst autoritärer Staat alle diese Dinge nicht kontrollieren.
Um nochmal, weil wir das erwähnt hatten, bei der Covid-Strategie anzuknüpfen. Ich habe das zu Beginn der Sendung erwähnt. Die Bundesregierung hat als Hilfe bei der Covid-Bekämpfung mRNA-Impfstoffe der chinesischen Regierung indirekt empfohlen. Da geht es dann vor allem um den Impfstoff von BioNTech. Wie bewerten Sie das sachlich? Als auch auf der diplomatischen Ebene bislang, wir haben das erwähnt, war das ja so ein Tabu. China hat ja dezidiert auf die landeseigenen Impfstoffe gesetzt. Also diese Empfehlung nun der Bundesregierung, ist das diplomatisch der allergeschickteste Schachzug?
Nun, es ist erstmal ein ernst gemeintes Hilfeangebot. Und ich denke, die Führung in Peking wird das auch so verstehen. In der Tat haben wir alle ein gemeinsames Interesse daran, dass Peking und dass China unter dieser Welle, die jetzt ansteht, nicht kollabiert, Wirtschaftsbeziehungen unter Druck geraten. Und da geht es eben nicht nur darum, dass man für Expats, die Expatriates in China sozusagen diese Impfstoffe anbieten müsste. Die Frage, die da im Raum leider stehen bleibt, ist die, wie viel systematisch sich tatsächlich ändern würde durch die Einführung des westlichen mRNA-Wirkstoffes. Denn so schlecht ist der chinesische Wirkstoff zuletzt mit der dritten Boosterrate gar nicht gewesen. Es geht vor allem darum, dass endlich diese Impfkampagne hochgefahren werden muss, die China dann erst eben wieder in 6-7 Monaten überhaupt in die Lage versetzen könnte, da einen echten Unterschied zu machen.
Es gab ja als Ergebnis der Scholz-Reise in der Tat auch schon den Sachverhalt, dass der mRNA-Impfstoff von BioNTech in China eine Zulassung bekommen sollte. Aber Sie haben das erwähnt, zunächst mal nur zur Verwendung für Ausländer. Das war auch so ein ernst gemeintes Hilfeangebot, so haben Sie das eben genannt?
Also nochmal, ich glaube, da ist ein ernster Unterstützungswille dabei. Das wäre in unser aller Interesse, wenn China alle Mittel in der Hand hätte, diese Corona-Pandemie natürlich auch besser in den Griff zu bekommen. Und da spielen sicherlich, das darf man auch nicht unterschlagen an der Stelle, auch kommerzielle Interessen eine Rolle. Aber im Grundsatz erstmal ist es wichtig, dass alle Mittel zur Verfügung gestellt werden, mit denen China diese Pandemie auch in den nächsten Wochen, Monaten in den Griff bekommt.
Nun kommen diese innenpolitischen Unruhen zu einem Zeitpunkt, da der Westen, da Europa und die USA ja ohne dies dabei sind, ihr Verhältnis zu China neu zu justieren. Und heute Nachmittag gab es prompt die Zustimmung für ein EU-Gesetz, das die Wirtschaft vor wettbewerbsverzerrender Konkurrenz schützen soll. Das kann man, glaube ich, durchaus als Lex China lesen. Wohin vor dem Hintergrund dieser innenpolitischen Turbulenzen führt das nun, wenn man sich auch handelspolitisch auseinander dividiert?
Nun, es ist eine Art Wettbewerb der Triebkräfte, könnte man fast sagen. Zum einen gibt es sozusagen die politische Einschätzung hier in Deutschland, in Europa, dass wir kritische Abhängigkeiten verringern müssen, dass wir im Wettbewerb mit China neue Instrumente aufgleisen müssen, um diesen fair und reziprok zu gestalten. Gleichzeitig bringt China sich selbst in die Schieflage und das sich verlangsamende Wachstum, die Unsicherheit, die auch durch die Zero-Covid-Politik dort entsteht, ist ein weiterer Faktor, der letztlich dafür spricht, sozusagen mit Vorsicht auf diesen Markt zu schauen. Also insofern kommt hier einiges zusammen. Es ist die politische Einschätzung und die wirtschaftliche Verlangsamung in China, die sicherlich für Unternehmen in Europa ganz schwierige Aussichten dort mitbringen.
Ja, ist das, wenn man das praktisch auf die Unternehmensebene herunterbricht, ist es auch so, dass Unternehmen, dass die Exportwirtschaft noch deutlicher überlegen muss, wie viel Bedeutung sich China als künftigen Markt und auch als künftigen Lieferanten beimisst?
Das sind in der Tat Überlegungen, die, glaube ich, überall schon angestellt werden, also nichts fundamental Neues. Wir haben es mit einem langsameren China zu tun und China, das in eine unsichere Phase kommt und sicherlich im nächsten Jahr 2023 auch nicht die Triebkraft der Weltwirtschaft und die Lokomotive sein wird. Insofern tatsächlich Zeit für Umdenken bei vielen Unternehmen, dass damit sozusagen China grundsätzlich an Bedeutung verliert. Das ist damit aber auch nicht gegeben. Also es bleibt ein großer Markt, aber einer, der in schwieriges Fahrwasser gerät.
Um die Proteste, die es jetzt gibt, auch nochmal zu dimensionieren. Der Vergleich mit dem Jahr 1989, vor 33 Jahren, als es Proteste großen Ausmaßes nicht gab, mit am Ende der blutigen Gewalt auf dem Platz des himmlischen Friedens. Es ist sicher unklug und auch nicht richtig vorschnell Parallelen herzustellen. Aber sehen Sie denn noch Verbindungen?
Also es ist insofern eine Verbindung, dass diese Proteste übergreifend, provinzübergreifend und auch übergreifend, was gesellschaftliche Schichten angeht, stattfinden. Er ist nicht vergleichbar mit sozusagen der Präsenz, die man ja auch physisch dann und der Dauer auf dem Platz des Himmlischen Friedens beispielsweise gesehen hat. Davon sind wir weit entfernt. Die Zahlen, mit denen wir es im Moment zu tun haben, gehen in die Tausende. Das war 89 sicherlich viel mehr und hatte auch eine lange, mehrjährige Vorgeschichte, die wir nicht vergessen dürfen. Also vielleicht stehen wir am Anfang einer mehrjährigen Vorgeschichte, die zu etwas Größerem führt, aber Stand jetzt sind wir dort noch nicht.
Wie sollte der Westen reagieren? Der Bundespräsident hat ja gerade aufgerufen, Peking aufgerufen zur Achtung der Menschenrechte. Ist das eine angemessene Reaktion?
Wir sollten China ständig und auch andere Akteure daran erinnern, dass es menschenrechtliche Verpflichtungen gibt. Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist, dass wir konsistent bleiben in unserer Einschätzung, dass Kontrolle und auch der Umgang mit Freiheits- und Bürgerrechten in China ein Dauerproblem ist. Das wird jetzt durch solche Krisen möglicherweise verschärft. Das ist eine gute Erinnerung. Gleichzeitig müssen wir die Hand ausgestreckt halten, um Angebote zu machen, um diese möglicherweise wirklich lange anhaltende Krise auch da unterstützend tätig zu sein.
Würden Sie eine Prognose wagen, wie gravierend es mit diesen Protesten weitergeht, wie hart auch die Maßnahmen werden können, sein können, die Chinas Regierung als Gegeninstrument ergreift?
Also es ist sehr schwierig, eine Prognose zu treffen, das ist, glaube ich, allen klar. Aber es ist wahrscheinlicher, dass China und die Führung in Peking harte Maßnahmen ergreifen wird. Und das fängt dieser Stunden schon an. Das Polizeiaufgebot in Shanghai oder in anderen großen Städten ist deutlich hochgefahren worden. Internetkontrollen, zum Teil Internetausfälle in einigen Gebieten finden schon statt. Also insofern erwarte ich eine Mischung aus relativ harten Kontrollmaßnahmen, gekoppelt möglicherweise mit einigen Konzessionen, was sozusagen eine Liberalisierung oder Rationalisierung der Covid-Politik angeht. Das scheint jetzt das Programm im Moment zu sein. Die Führung ist in der Lage, noch deutlich weiterzugehen.
Vielen Dank, Mikko Huhtari war das, der Chef des Mercator-Instituts. Ihnen einen schönen Abend.